Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Kiffi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Und heute anlässlich zum Shark Awareness Day, in der Shark Awareness Week, ich glaube, aber es wurde sich auf einen Tag geeinigt, nämlich heute den 14. Juli, wenn ich es schaffe, das rechtzeitig zu veröffentlichen, wo wir, wie letztes Jahr, auch schon einen Kinderfilm mit Haien drin angucken, was sich als gar nicht so einfach erweist.
Wir haben sogar ein bisschen rumprobiert und bei Netflix eine Serie entdeckt, die Shark Doc heißt und prinzipiell nur vom Look ganz gut dafür war. Aber da haben wir nach der ersten Folge gesagt, nee, gucken wir auch, ob wir was Gutes finden.
Ja, Shark Doc auf Netflix, das ist so sehr wirklich auf Kleinkinder abgezielt und selbst für die würde ich es echt nicht empfehlen.
Ja, für die ist es viel zu schnell geschnitten. Super nervig, wie Aber Serien heute
Wir haben sind. Stattdessen aus dem Jahr 2000 den Film Hilfe, ich bin ein Fisch geguckt. Ein Zeichentrickfilm aus Dänemark.
Genau. Und übrigens, warum wir den Shark Day feiern, finde ich eigentlich auch eine Empfehlung generell für Menschen mit Kindern, die vielleicht keiner Religion angehören. Wir haben irgendwann gemerkt, wir finden Feiertage eigentlich ganz cool und Sachen zu feiern. Also keine Ahnung, Weihnachten feiert man ja auch um Weihnachten willen, vielleicht nicht unbedingt aus dem christlichen Hintergrund noch hinaus. Da fallen ja nun mal ganz viele Sachen weg, wenn man eben nicht an irgendwas glaubt oder keiner Religion angehört. Und dann haben wir geguckt, welche uns so gut gefallen und die feiern wir jetzt einfach. Zum Beispiel Halloween oder den Shark Day.
Genau, also wir machen das doch wirklich immer. Leute einladen, Haifilme gucken mit viel Deko und passendem Essen.
Genau. Oder was es zum Beispiel auch gibt, ist den Kindertag. Ich glaube, den gibt's generell in der DDR, gibt's, glaube ich, den Familientag.
Ja, der ist in Thüringen sogar ein Feiertag.
Ja, in Japan zum Beispiel wird da eine Fischflagge gehisst. Da lest euch doch mal noch rein.
Das sind andere Tage.
Ah, das ist aber auch der Kindertag.
Das ist irgendwie der Family Day oder so.
Ah, okay.
Ja, der ist irgendwann im Mai, meine
ich. Es gibt auf jeden Fall sowas auch in anderen Bereichen von Deutschland oder in anderen Ländern, wo man sich ein bisschen Inspiration holen kann, wenn ihr Bock habt, mal was zu feiern und nicht nur die Geburtstage herhalten soll.
Stimmt, Weltkindertag müssen wir auch mal nach Ausschau halten. Der ist, glaube ich, im Herbst, nämlich. Ich bin nicht ganz sicher. Weiß es jetzt nicht. Ich weiß nur, dass ich neulich gesehen habe, in Thüringen ist das tatsächlich ein offizieller Feiertag. Und da dachte ich mir so, coole Sache, Thüringen.
Viel cooler. Ja, wir sind hier halt.
Und
ja.
Haie sind ja tatsächlich außerdem sehr unterschätzte Tiere.
Ja.
Und extrem schützenswert. Und deswegen ja auch diese Woche, zu der du jetzt noch was erzählen wolltest, bevor wir zum Film kommen.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass es im Prinzip so ist, dass sich rund um den Shark Day die Shark Week gebildet hat. Das ist hauptsächlich ausgehend vom Discovery Channel. Gibt's was Vergleichbares in Deutschland?
Ich glaube, jedem ist
irgendwo
bekannt,
dass der Discovery Channel ist. Laufen, genau. Und dort werden dann immer so Hai-Reportagen gezeigt. Es war halt damals, als der Hai-Schutz sehr gering war und die auch viele Arten vom Aussterben bedroht waren, wurde das halt angefangen und ist auch ganz gut eingeschlagen. Leider so gut, dass es dann irgendwann kippte. Ich glaube, in den 90ern, da haben die dann viel mit Megalodon-Reportagen und so kaputt gemacht. Daraufhin sind dann auch so Sachen entstanden, wie sehr viele Hai, also klar, die sind auch ausgehend vom weißen Hai entstanden, aber sowas wie Sharknado und so, das wurde dann da auch gezeigt. Und jetzt haben sie so wieder die Kurve gekriegt und machen eine gute Mischung. Und glaube ich, wenn sie sowas wie Sharknado zeigen, dann sagen sie auch gleichzeitig, dass das halt jetzt Fiktion ist und dass Haie wichtig und schützenswert sind. Und auch nicht so gefährlich für Menschen, ehrlich gesagt. Wie war das noch? Hast du nicht irgendwie gesagt, dass mehr Kühe und seitdem hast du Respekt vor Kühen?
Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass also man hört ja immer diese Sachen so, sterben jährlich mehr Leute durch so und so als durch Haiangriffe und anscheinend auch durch Kühe. Und ich weiß ja, dass das so ein Faktum ist, der soll einem weniger Angst vor Haien machen. Mir hat der nur mehr Angst vor Kühen gemacht.
Aber ja, so in Deutschland hat man auch generell nicht so viel Angst vor Haien, ne? Also
es liegt natürlich einfach daran, klar, wenn du Kühen zu nahe kommst, können die auch gefährlich werden und dich platt trampeln, aber der Mensch lebt halt sehr viel mehr mit Kühen zusammen als mit Haien. Deswegen hinkt der Vergleich sowieso so ein bisschen. Ich habe jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig Angst vor Kühen. Das ist nur immer, wenn ich Kühe sehe, ist das so ein Fakt, der wieder in mein Gehirn so aufploppt. Völlig uneingeladen.
Stellst du dir dann auch mal vor, wie sie hinten so eine Haiflosse noch drauf haben?
Nee, weil dann wäre der ja gleich viel ungefährlicher. Wenn das ein Hai wäre, dann hätte ich viel weniger
Angst. Ja, stimmt, natürlich. Den Film, den wir jetzt gucken, der ist nicht unbedingt auf High-Awareness oder dass man da nach Haie mag,
also nicht ausgerichtet. Mal die Protagonisten Haie.
Genau, das ist nämlich leider nur ein böser Hai, ein Klischee-böser Hai sozusagen. Aber wie gesagt, unsere Auswahl war nicht so wahnsinnig groß und der Film ist trotzdem noch empfehlenswert. Deswegen besprechen wir ihn in dem Zuge.
Genau. In Hilfe, ich bin ein Fisch geht es um Fly, wie alt würde er sein, etwa 12-jährigen Jungen würde ich schätzen, seine kleine Schwester und seinen Cousin, der nämlich mit seiner Tante eines Tages einfach für Fly unangekündigt zu Besuch kommt, weil die Eltern wollen ausgehen, deswegen soll die Tante auf sie aufpassen. Die Tante schläft allerdings sofort ein, als sie der kleinen Schwester Stella eine Geschichte vorliest. Deswegen entscheidet sich Fly nochmal ins Meer zu gehen, um zu angeln eigentlich oder auch generell allen möglichen Quatsch zu machen. Chuck, der Cousin, will ihn aufhalten, aber lässt sich irgendwie dann doch einfach so ein bisschen mitschleifen. So kommt es dann, dass sie, weil sie von der Flut erwischt werden, als sie beim Meer sind und nicht mehr von einem Felsplateau, wo sie drauf sind, weg können, aus Versehen das Geheimlabor von Professor McCrill finden, der einen Trank entwickelt hat, den Verfischungstrank, der Leute in Fische verwandeln kann. Und um es kurz zu machen, die Schwester trinkt den natürlich aus Versehen, weil es eine kleine nervige Schwester ist. Dann wirft Fly sie aus Versehen ins Meer, weil da liegt halt jetzt ein Seestern rum, wo sie nicht wissen, wohin damit. Dann merken sie
ja, und um ihn zu retten, ne, damit er nicht eintrocknet.
Genau, oh nein, wir finden diesen Seestern nicht mehr, wir müssen uns auch in Fische verwandeln. Deswegen sind Fly und Chuck dann auch Fische. Sie suchen Stella, finden die dann auch, haben aber den Gegentrank jetzt verloren und haben jetzt quasi 48 Stunden Zeit, weil dann ist die Verwandlung natürlich permanent, um irgendwie wieder Menschen zu werden. Sie finden auch recht, weil sie merken, dass andere Fische sprechen können und auch sowas wie eine Gesellschaft entwickelt haben. Und denen wird dann gesagt, dass ein Fisch namens Joe, ein Pilotfisch, ihnen einen Trank gegeben hat. Wir sehen nämlich vorher, dass Joe und sein Freund Hai, der Hai, ich glaube, er heißt wirklich Hai, auch, die sind an diesem Trank vorbeigeschwommen, haben das quasi so eingeatmet und sind dann schlau geworden. Und Joe hat dann den Plan geschlossen, alle Fische intelligent zu machen, um eine überlegene Rasse zu werden. Ich glaube, das ist sein ganzer Plan. Es wird nie komplett erklärt,
was er eigentlich macht. Ja, dass er so an die Macht kommt, vor allem auch.
Er möchte hauptsächlich so der Anführer sein und er möchte der Anführer aber auch von einer coolen, überlegenen Fischrasse sein.
Ja.
Sie finden dann auf jeden Fall zu diesem Joe. Der merkt dann, dass sie, also sie sagen es ihm auch, dass sie eigentlich Kinder sind, die Fische geworden sind. Und dann denkt er, ja, so kann er an mehr Trank kommen, weil er hat ja nicht unbegrenzt. Weil die wissen bestimmt, wie der hergestellt wird. Die wissen es aber gar nicht so richtig.
Ja, schon.
Aber in dem Moment wissen sie es
gerade nicht. In dem Moment noch nicht, ja. Dann fällt sie ihnen später wieder ein.
Ja. Sie entkommen dann und dann fällt ihnen tatsächlich wieder ein, der Professor hat ja, als er den Trank gemacht hat, ein Lied gesungen mit allen Zutaten. Und das sind ja alles Meereszutaten, das heißt, sie sammeln die. Im letzten Moment, als sie die letzte Zutat finden, werden sie dann aber doch von Joe erwischt. Dann kommt es zu mehreren Verwirrungen, in denen der Trank mal da ist, dann trinkt jemand anders den Trank, dann wird dieserjenige gefressen, dann ist der Trank weg, sie haben aber nur noch irgendwie 30 Minuten Zeit und dann merkt Chuck, ja, ach, im Labor ist doch noch, kommen wir jetzt nicht noch schnell genug ins Labor, dann kommen sie natürlich schnell genug ins Labor, Joe verfolgt sie, es kommt nochmal zu einem letzten Showdown, aber sie schaffen es natürlich, dann den Trank zu trinken, die Eltern sind auch schon da, weil sie die Spuren zu diesem Labor zurückverfolgt haben und alle sind wieder Menschen und happy.
Genau.
Das war der ganze Film.
Ich finde, wenn man den Anfang vom Film guckt, dann kriegt man schon einen ziemlich guten Eindruck, was passieren wird so im Film. Weil wir sehen nämlich zuerst ein Intro aus dem Meer mit wirklich so beruhigenden Bildern, einem richtig schönen Pop-Ballade drunter, die einen so richtig in Urlaubsstimmung bringt. Auch zu einem Zeitpunkt 2000, wo man noch nicht tausendmal auf jeder Instagram-Seite so Unterwasserbilder gesehen hat. Und man hat auch das Gefühl, das ist sehr gut gemacht, weil das ist auch so leicht schlierig manchmal, das Wasser. Und die Bewegungen sind schön und flüssig. Die Tiere, die vorkommen, sind gut choreografiert.
Das Design ist schön.
Genau. Schnitt. Wir hören den super nervigen Popsong I'm a little yellow fish in the deep blue sea und sehen schlecht animierte Aquariumsfische. Und ich finde, das macht sehr deutlich, was der Film kann und wo, dass der aber ein Film von 2000 ist, wo nicht Disney-Budget drin steckt.
Nee, es ist wie gesagt ein dänischer Film, der ist auch eine Co-Produktion. Dänisch,
deutsch, irisch.
Genau, irisch irgendwie, also ja. Einer von diesen Filmen.
Ja, genau.
Er ist relativ klein, also es würde mich nicht überraschen, wenn die meisten Leute noch nie von diesem Film gehört haben. Gefühlt hatte ich bis vor einer Woche auch noch nie von dem Film gehört. Dann irgendwas dämmerte mir so im Hinterkopf, als wir ihn jetzt vor anderthalb Wochen das erste Mal geguckt haben. Da fiel mir, ja, ich glaube, da du erinnerst dich an deine Teenie-Zeit, dass da mal irgendwas war. Dieser Film war mal da.
Also woran ich mich definitiv erinnern kann, ist der Song. Weil der Song lief, also der Song nicht. Wurde gespielt im Radio. Den kannte ich.
Der ist ja wirklich schlimm.
Der ist wirklich schlimm, ja. Aber der ist auch wirklich für diesen Film geschrieben worden.
Aber ich muss sagen, ich finde tatsächlich, und jetzt mal ganz abseits davon, dass der wahrscheinlich sehr wenig gekostet hat insgesamt,
ja,
sieht der Film echt schön aus. Die Designs sind wirklich gut gemacht. Klar, man kann jetzt darüber streiten, ob die Fische sehen ja, nachdem sie sich mit dem Trank intelligent verwandelt haben, immer so ein bisschen anders aus. Dass gerade Joe nach seiner Verwandlung ein bisschen komisch aussieht, aber das ist halt der Böse und deswegen soll der auch, glaube ich, so sehr hässlich aussehen. Weil der sieht ja wirklich, auf einmal hat der so wirklich so einen kantigen, fast menschlichen Kopf und so, die Flossen sehen so armmäßig aus, aber das soll ja, er soll ja immer menschlicher werden. Er nimmt ja später auch noch mehr und es wird mit jedem Schluck deutlicher.
Er hat mich sehr an Ursula erinnert und weil er auch von der Stimme her, also, wie heißt er, Thomas Fritsch?
Thomas Fritsch.
Sehr flamboyant auch redet, sagt man das so. Habe ich überlegt, ob es ein bisschen queer-coded ist und dieses, dass die Feinde immer so ein bisschen queer-coded sind, was natürlich ein bisschen schwierig ist.
Ja, finde ich aber in dem Fall gar nicht.
Ich würde auch sagen, dass man das ignorieren kann. Aber zum Stil hast du schon gesagt, der sieht gut aus, der Film, ja.
Und der hat ja auch, der ist gezeichnet, der hat aber definitiv auch diese, ja, wie ist das, diese computeranimierten, aber so wie das in den 80ern die Disney-Filme, so Basil, der Mäusedetektiv und so.
Die man
so
immer irgendwie sieht und es immer irgendwie doof aussieht.
Ich weiß nicht, aber es sieht cool aus in dem Film. Ich finde, es funktioniert.
An manchen Piranhas Stellen sehen nicht, ja so aus. An manchen Stellen sieht es super aus.
Und die, weil in den, wie gesagt, die Handlung vom Film muss in etwa 48 Stunden dauern und in der Zeit müssen die Fische eine komplette Zivilisation errichtet haben, weil sie haben eine Stadt, die im Prinzip in so einem versunkenen Schiffswrack ist. Die sieht total cool aus und die ist auch in dem Stil gemacht, die ganz viele von den Hintergründen.
Bevor wir zu dieser Gesellschaft kommen, würde ich gerne noch sagen, bei der Ästhetik, das ist aber eine Ästhetik, die ich als Kind schwierig gefunden hätte. Das weiß ich, weil sie hat mich sofort an den Glücksbärchis-Film erinnert.
Aber der Glücksbärchis-Film war sogar hässlicher.
Also wir reden jetzt gar nicht von hässlich gut gemacht oder nicht, sondern was ich meine ist die Farbpalette. Das ist ein gedeckter Film, der hat keine gesättigten Farben, der hat mehr so Erdtöne und dadurch sieht's alles ein bisschen aus, was Disney im Schatten benutzt. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll sonst.
Muss ich direkt sagen, der Film ist, werde ich später auch noch zukommen, nicht ganz einfach aufzutreiben. Das heißt, wir haben nur die DVD von damals auch, weil das ist die einzige, die es gibt auf Deutsch.
Okay.
Und ich bin an einigen Stellen echt nicht sicher, ob es die an der DVD-Qualität liegt, weil die ist mehr als in Ordnung, aber die ist auch echt nicht überragend. Und ich glaube, mit einer anderen Abtastung, weil ich dachte auch ein paar Mal, dass der Film so sehr, sehr dunkel ist. Und ich glaube, das ist nicht die Schuld vom Film, sondern die Schuld von der Fassung, die wir gesehen haben.
Das könnte sehr gut sein, weil ich glaube, als ich ihn gegoogelt habe, habe ich buntere Bilder gesehen als das.
Deswegen, da möchte ich in dem Fall den Film in Schutz nehmen.
Ja, aber was würden die heute, also ich meine, wenn wir das jetzt Leuten empfehlen und sagen, die DVD ist sehr billig, dann holen die ja genau diese DVD.
Und es ist auch tatsächlich die einzige Möglichkeit, den Film auf Deutsch zu gucken.
Also von daher wird es schon so sein.
Ich will es nur gesagt haben, dass das vielleicht gar nicht so sehr am Film liegt, sondern nur an seiner schweren Verfügbarkeit.
Man sieht auch, dass, also klar, es war nicht so viel Geld drin wie in anderen Produktionen und so weiter und so fort. Ich finde aber, dafür haben die das manchmal mit sehr innovativen Bildeinstellungen auch wettgemacht. Also gerade zu Beginn gibt es zum Beispiel eine Slow-Mo. Wie oft gibt es eine Slow-Mo in Animationsfilmen.
Ja.
Das habe ich jetzt in neueren Filmen gesehen, wie, wie heißt das nochmal, wo die mit dem Auto?
Shrek.
Nee, Millers oder so?
Millers gegen die Maschinen?
Genau.
Mitchells gegen die
Maschinen. Mitchells gegen die Maschinen oder solchen Filmen. Aber das habe ich 2000 definitiv noch nicht in Animationsfilmen gesehen. Also wüsste ich nicht so viele.
Also Shrek ist auch ziemlich exakt von 2000.
Okay. Und sowas wie so eine Kamera kippt dann um und dann bleibt das Bild tatsächlich umgekippt. Was man so typisch in Horrorfilmen hat oder
ja.
So. Das wird, also so, ich könnte jetzt noch ein paar mehr Sachen aufzählen, aber ich finde so, die Menge macht das auch aus, zu merken, dass da Leute sich halt über, also die haben sich halt Gedanken gemacht und ein bisschen out of the box denken können als die großen Blockbuster-Studios.
Ja, bestimmt. Ich finde, es führt aber auch dazu, dass wir haben den Film ja jetzt in Abstand von so anderthalb Wochen zweimal gesehen und ich hatte zwischendrin einige Plotpunkte komplett vergessen und das bei einem Film, der wirklich komplett nur 76 Minuten lang ist. Und ich meine nicht irgendwelche kleinen Details oder Sidegags, wie ich das letzte Woche noch bei Die Piraten erzählt habe, dass mir so ganz viele Sachen, so kleine Gags nicht aufgefallen sind. Ich hatte wirklich, ich habe mich bei manchen Sachen gefragt, ja, wie ist denn das nochmal passiert? Und dann fiel mir jetzt beim zweiten Gucken auf, das ist halt einfach so irgendwie passiert. Es wird tatsächlich gar nicht so richtig erklärt, wie das halt, wie sie das Labor am Anfang finden.
Mm.
Es ist so komplett wahllos. Das
ja, die lassen sich an manchen Stellen auch überhaupt gar keine Zeit. Also es wird alles knallhart, kurzweilig erzählt und Schlag auf Schlag. Ja. Ja, gut.
Das ist andererseits natürlich auch top. Ich meine, man hat hier einen 76 Minuten langen Film, der ein paar nette Songs drin hat, ein paar nervige Songs drin hat. Und
alle
der ansonsten
alle fantastische 2000 Jahre Pop-Songs.
Und der
sogar mit coolen Rap-Parts. Jetzt darfst
du. Und der ansonsten aber recht hübsch aussieht insgesamt. Deswegen, das geht insgesamt schon auf.
Ja.
Der ist auch, wir haben eine typische Geschichte. Irgendwas passiert Kindern. Die Eltern wissen nicht so richtig, was ist. Es ist auch unmöglich, die Eltern um Hilfe zu fragen. Der einzige Experte, den man hatte, ist auch irgendwie leider, der hat es nicht geschafft mit. Deswegen müssen die jetzt selber zurechtkommen. Und ja, dadurch entsteht, das ist natürlich so, auch hier die ganz klassische Dreierbesetzung. Man hat den coolen Bruder, Fly, dann die nervige kleine Schwester, Stella, wie alt wird sie sein? Gefühlt 4, aber ich glaube, sie soll eigentlich eher sowas wie 6 sein. Sie benimmt sich aber wie eine 4-Jährige, maximal. Und den Cousin Chuck, der so ein bisschen der ist halt so ein Nerd. Aber noch in dieser, wie man das 2000 begriffen hat. Das heißt, der trägt Anzüge und ist sehr gut in Wissenschaft. Der hat nämlich auch keine Videospiele auf seinem Laptop.
Moment mal, das ist, die Addams Family ist genauso, oder? Nein, Wednesday ist gleichzeitig cool und ein Nerd.
Und natürlich müssen die dann, dadurch, dass die jetzt auf sich alleine gestellt sind und vorher hatten die verschiedene Schwierigkeiten, die wir auch gesehen haben, und jetzt müssen die sich halt zusammenraufen, das, was ja auch darin mündet, dass Chuck, der am Anfang oder den ganzen Film über quasi immer verzweifelt, dass der dann zum Schluss mal die Führung übernehmen muss, weil Fly nicht mehr weiter weiß und dann auch er mal glänzen kann. Mit nicht nur seinem Wissen, sondern auch mit damit, dass er einfach die Zügel in die Hand nimmt und das einfach macht. Und das funktioniert 1A. Das ist jetzt aber nichts, was man nicht auch schon wahrscheinlich in irgendeiner Folge, keine Ahnung, der kleine Rabe Sorke gesehen hat, genauso.
Mhm. Ich würde es trotzdem noch mal ein bisschen ausführen, ich fand das nämlich das Herzigste am Film, ist nämlich, dass bei allen drei Kindern die Schwächen und die Stärken sozusagen die gleichen sind. Und dass wir im Film mal die eine Eigenschaft dann mal als Schwäche und mal als Stärke sehen. Und das finde ich irgendwie eine ganz gute Message für Kinder. Ich gebe mal ein Beispiel. Fly, halt der coole Cousin sozusagen, der Anführer der Gruppe, der ist wahnsinnig optimistisch.
Haben wir noch gar nicht gesagt. Er verwandelt sich übrigens in einen fliegenden Fisch.
Ja. Aber er nutzt es jetzt nicht aus, oder?
Ja, ich wollte nur, aber ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, in was sie sich verwandeln, deswegen.
Chuck, der Nerd, ist eine Qualle. Und
er hat auch als Qualle noch seine Brille auf.
Genau, und Stella ist halt ein
Seestern.
Hatten wir ja schon gesagt. Auf jeden Fall, Fly ist sehr optimistisch und das heißt, er ist halt der geborene Anführer und hat super viele Tricks auf Lager und denkt sich immer schon, das passt schon, das wird schon irgendwie und kommt fast immer damit durch. aber dann auch irgendwann nicht mehr und dann schlägt das halt um in Gedankenlosigkeit und dass sie dann auf einmal deswegen auch geschnappt werden zum Beispiel. Und bei Chuck ist es so, der hat tendenziell Angst vor allen neuen Sachen und will die erstmal durchdenken und planen. Das hält die am Anfang total auf, aber sorgt auch am Ende dafür, dass sie den perfekten Plan haben, um in dieses Labor reinzukommen, wo man nämlich nicht einfach mal so eben reingekommen wäre. Und die beiden ergänzen sich natürlich total gut, aber ich fand sogar Stella hatte sogar, obwohl sie nur das Trope der nervigen kleinen, des nervigen kleinen Geschwisterkinds erfüllt hat.
Ich bin jetzt nämlich auch gespannt, was du bei ihr jetzt da, ja, wie du das finden willst, dass sie positive Eigenschaften hat. Also außer, dass sie sich mit diesem Seepferdchen,
genau, anfreundet. Das hätte ich gesagt.
Okay.
Weil das nämlich am Anfang so ist, dass das negativ ist, weil sie das gar nicht losgehen lässt und so, also sie findet halt ein kleines Seepferdchen, als sie noch ein Mensch ist. Und dann sagen die, du musst es zurück ins Wasser werfen, weil sonst stirbt das. Und sie will sich wirklich gar nicht davon trennen. Also sie ist kurz davor, das sterben zu lassen, weil sie es jetzt unbedingt haben will oder befreundet sein will mit dem. Und am Ende unter Wasser bringt ihr das natürlich ganz viel, weil sie halt dieses kleine Seepferdchen einfach wieder trifft. Und die dann auch gute Freunde werden. Klar, das ist nicht so die krasseste. Ja.
Und das rettet die auf einmal, aber es ist.
Eben. Aber das ist bei ihr nicht so deutlich wie bei Fly und Chuck, aber das war ja schon in den Charakteren irgendwie so ein bisschen so angelegt. Ich glaube, Chuck sagt auch irgendwann einmal zu Fly, was wäre passiert, wenn es nicht geklappt hätte? Und das fand ich sehr symptomatisch in dem Film. Ja, weil das genau die Art und Weise ist, wie die beiden funktionieren, ne? Also der eine macht's dann halt einfach, egal ob es klappt oder nicht, und der andere plant's lieber durch.
Ich glaube, ich finde ja wirklich am besten am Film den Schurken und seine Handlanger.
Und auch einfach den Faschismus, den er da etabliert.
Ja, ich glaube, deswegen.
Das haben wir noch gar nicht erzählt.
Weil das ist es wirklich ein bisschen. Also, ich habe ja gesagt, so richtig eine Agenda hat er nicht. Und wenn, dann wirkt die extrem schlecht durchdacht. Aber eigentlich, was der ja plant, ist wirklich ein faschistisches Regime. Ist
ja.
Diese eine Szene, wo sie sehen halt das Symbol von dem Gegentrank und schwimmen in so eine Halle und da sitzen wirklich so Reihen voll Fischen in einem Stadion, die darauf warten, dass Joe spricht.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich habe Olympia von Leni Riefenstahl nie gesehen, aber ich kenne natürlich Bilder, die Filmstills, ne?
Ja, genau.
Und das hat mich wirklich an Olympia erinnert.
Das ist auf jeden Fall eine faschistoide Ästhetik. Oder faschistisch? Wie sagt man denn
das? Ich glaube, faschistisch kann man das schon sagen. Und er taucht dann ja auch auf.
Das
und
Symbol ist auch einfach fast ein Hakenkreuz, ne?
Er taucht dann ja auf jeden Fall auch auf und hat diesen, schwimmt, er ist ja im Prinzip, so Pilotfischen sind ja relativ klein und hat aber diesen Hai im Hintergrund, der ja, vorher war er so der Diener vom Hai, aber jetzt ist er schlauer, deswegen folgt der Hai ihm, auch wenn er nicht so richtig weiß, warum, aber er ist noch ein bisschen dümmer, deswegen macht er es auch. Und dann gibt's noch dieses Bataillon von Krabben, die er auch hat, die so wirklich, der Prototyp von extrem dummen Handlangern sind, die mich wirklich an die Nazis aus Indiana Jones erinnert haben. Mhm. Die, ich finde, auch ein bisschen so aussehen. Die Helme sehen wirklich aus wie Nazi-Stahlhelme.
Das ist es nämlich, die sind quasi in so Dosen, also ja, sind so Krabben.
Nach der Verwandlung sind die sehr, sehr eckig auf einmal. Und ich finde, das hat was von diesen Hauben.
Auf jeden Fall.
So diesen Zweite Weltkriegshelm.
Ja.
Und das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Auch ein bisschen dieses Quatschbild. Ja, die Handlanger sind alle sehr, sehr dämliche und nur der Typ oben ist sehr schlau und nutzt die alle einfach aus. Der lässt das so klingen, als ob das sehr gut für alle Fische ist, weil in der Rede, die er hält, klingt das ja wirklich erstmal so, ist ja eigentlich eine nette Idee, der hat. Er will alle Fische schlau und gleicher machen. Und dann sieht man ihn so hinter verschlossenen Türen und da lässt er den Hai erstmal so drei Fische essen, die. Es wirkt so ein bisschen so, als hätten die, so wären das sowas wie die Gewerkschaftsführer.
Ja.
Aber ich weiß es auch nicht genau. Das hat halt so den Eindruck, die haben gerade irgendwas verhandelt mit ihm und dann darf der Hai die als Belohnung erstmal fressen.
Ja. Ich habe mich in dieser Szene gefragt, weil das ist ganz klar. Soll das ein Faschismus sein? Und die Szene, die du beschrieben hast, ja, das ist einfach Leni Riefenstahl so, ne? Und das heißt auch, dass es ja letzten Endes faschistische Ästhetik wiederholt. Und dann habe ich mich so gefragt, naja, ist das was Gutes in einem Kinderfilm oder was Schlechtes? Und ich habe dazu eine Überlegung. Aber du kommst gerade?
Ich finde auch, dass man in dem Fall ja sagen kann, also mich hat das jetzt klar, weil ich die Bilder kenne, es wird ja auch bei weitem nicht jeden treffen, aber ich glaube, die Art der Inszenierung ist eine andere. Bei Olympia soll das bombastisch wirken, sicherlich auch einschüchternd, aber mehr imposant und beeindruckend. Du sollst dir denken, wow. Und hier, du bist ja aus dem Sichtpunkt dieser drei kleinen Kinder, die jetzt nur noch irgendwie anderthalb Tage haben, um diesen Trank zurückzufinden. Und die verzweifelt versuchen, diesen Trank zu finden, die diese riesige Halle betreten, die auch dunkel ist so ein bisschen. Und ich glaube, es wirkt einfach nur
einschüchternd,
beängstigend auf die und gar nicht dieses Staunensgefühl kommt ja nicht eine Sekunde lang auf.
Und genau den Punkt würde ich aufgreifen, weil den finde ich super wichtig, weil auf faschistische Ästhetik kann man ja reinfallen. Es ist sogar nicht schwer. Auch wir würden ja sagen, wir verstehen den ästhetischen Grundgedanken dahinter. Wenn alles in Reihe und Ordnung ist, ein Fluchtpunkt hat, das so perspektivisch, wird man so auf einen Punkt hingeleitet, der ist dann vielleicht auch noch, alles ist grau und der ist dann so rot hervorgehoben und alles ist so monumental, also diese riesigen Flaggen, die immer aufgehangen werden und so weiter. Das hat ja was. Das kann man ja nicht leugnen. Das hat ja eine Bezugskraft irgendwie. Und ich glaube, wenn die ersten Berührungspunkte von Kindern damit eher so sind, dass die was Negatives damit verbinden, zum Beispiel Angst davor haben, dann finde ich das sozusagen ein gutes Abwehrmittel gegen diesen Sog, den die Ästhetik auch haben kann. Weil mir ist eingefallen, ich hatte schon sehr, 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 sehr früh Angst vor dieser Ästhetik, weil ich damals Alfred Jodocus Quack gesehen habe.
Und ich finde da ja dann noch gleich obendrauf noch clever, dass in derselben Szene siehst du ja dann, wie Joe reinkommt und diese Rede hält, die ja tatsächlich erstmal auch für, und vielleicht gerade für Kinderohren sehr so klingt, so, nee, der Mann hat einen Punkt.
Ja.
Wir sollten ihm alle folgen. Aber du siehst ja direkt den Schritt danach, was er hinterrücks plant, wenn keiner guckt. Und das siehst du direkt. Und dann weißt du, nee, vielleicht nicht allen vertrauen, die vor großen Hallen schöne Worte reden, sondern sich mal wirklich angucken, was die machen. Ja. Deswegen ist das vielleicht, ich glaube nicht, dass der Film das mit Absicht gemacht hat.
Ja, also der wird definitiv mit Absicht gemacht haben, dass das böse dargestellt ist. Also ich meine, die haben an böse gedacht und die Nazis genommen. Also so weit weg war.
Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich ein ganz gutes Lehrstück, nicht auf Demagogen reinzufallen insgesamt.
Ja, und diese Inszenierungsgewalt, mich hat das total an meine Zeit mit Alfred Jodocus Quack erinnert und dass mich das auch immer ein bisschen traumatisiert hat, ehrlicherweise.
Hast du gerade beschrieben hast, diese Szenen mit Reihe und Glied und einem Fluchtpunkt und am besten leuchtet noch irgendwas grün und alles, da musste ich da musste ich an König der Löwen denken.
Nee, aber König der Löwen wird ja unterstellt, dass es ein faschistisches System ist das unterstützt.
Ist das sehr monarchentreu.
Ja.
Aber ich nichts gegen König der Löwen trotzdem. Den kann man sich vielleicht irgendwann nochmal genauer kritisch angucken. Ich glaube immer noch,
dass es irgendwann mal kritisch
ein fantastischer Film ist.
Welcher Film das übrigens auch aufgreift, ist Star Wars. Die Hochzeit von Leia und Han Solo. Ist das die Hochzeit? Was? Nein, der kriegt eine Medaille.
Die heiraten überhaupt nicht.
Kriegt eine Medaille.
Ach, am Anfang. Im ersten Teil, am Ende.
Ja, genau.
Ah.
Das ist 1:1 tatsächlich, sind das die Riefenstahl-Dinger. Wenn man die nebeneinander legt, das ist so eine typische Geschichtsunterrichtsarbeit.
Deswegen hat Chewbacca keine Medaille gekriegt.
So, wow. Jetzt könnte nicht.
Er kriegt sie ja dann, glaube ich, in Episode 9 kriegt er dann ja endlich eine. Ja, außer 40 Jahre zu spät, aber okay, I take it.
Weil das Interessante ist ja eigentlich, dass das Imperium ja ganz eindeutig die Nazis sind. Also, ist ja nicht weit weg. Aber es ist merkwürdig, weil das ist ja eine Rebellenverleihung in dem Moment. Naja, jetzt trifft mir auch ein bisschen ab. Jetzt sind wir
ganz schön weit weg von dem dänischen
Zeichentrickfilm. Ich finde es total interessant.
Hilfe, ich bin ein Fisch. Aber ehrlich gesagt haben wir auch schon echt so ziemlich alles über den erzählt. Der sieht viel cooler aus, als ich erwartet hätte, nachdem ich das Cover gesehen habe und wir dann reingeguckt haben.
Mhm. Das Cover ist wirklich furchtbar.
Ja. Der hat sehr viel weniger High, als wir gehofft haben.
Ja. Eine wichtige Hai-Figur.
Sie ist immerhin für den Plot auch wichtig, aber er hat nicht mal einen Namen.
Nein.
Also er heißt Hai offensichtlich. Ein bisschen schade, aber hey, wir nehmen alles, was wir zum Shark Day mit Haien kriegen können.
Ja, nächstes Jahr haben wir ja Gott sei Dank schon einen Film. Den Heist-Film. Ach so. Konnten wir dieses Jahr noch nicht nehmen, weil da wirklich noch keine DVD und nichts raus ist. Aber wollten wir den nicht so. Also ja, aber sehr teuer noch.
Nächstes Jahr ist der bestimmt besser verfügbar.
Der ist bestimmt bei Netflix nächstes Jahr. Deswegen machen Gangster wir den nächstes Gangs Jahr. Meint genau. Kerstin gerade. Richtig. Aber wenn er noch im Kino läuft und ihr in einen schönen Film gehen wollt, dann könnt ihr den auch gucken. Da gibt's auch einen Hai und der ist cool.
Ja, ansonsten müssen wir irgendwann tatsächlich hier
danach den müssen jetzt die Leute mal Haie-Empfehlungen
kleine Haie, große Fische. Oh nee. Ey, falls da draußen irgendein Kinderfilm mache, es könnt ihr einfach mal einen Film über Haie machen, über liebe Haie. Wir brauchen irgendwas in Zukunft.
Also spätestens 2 Jahren sind auch die Kinder von Freunden so alt, dass wir auch wirklich am Shark Day leider Kinderfilme gucken müssen. Mhm, also
da können auf wir geht's nicht mehr alle 6 Sharknado-Teile gucken.
Liebe DirektorInnen.
Hast du denn noch irgendwelche große Kritik?
Ich habe zumindest habe erstmal noch ein kleines Lob. Es wurde schon die gern. Klimakrise wurde schon 2000 hier in diesem Film mit dem Meeresanstieg. Das war nämlich der Grund, also wurde thematisiert oder kritisiert. Das war der Grund, warum er wollte, dass Menschen sich zu Fischen verwandeln können.
Stimmt.
Ja.
So ein bisschen so eine. Das war damals schon so selbstverständlich, dass das echt so eine Nebenlein ist, wenn du nicht hinhörst, hast du auch verpasst.
Dann gibt es am Ende eine wahnsinnig eklige Szene und vielleicht müsstet ihr das mal vorher angucken oder so. Und zwar geht es darum, dass Joe, also dieser, ich nenne ihn jetzt einfach den Führerfisch, der Führerfisch will gerade wegschwimmen und hat halt auch das Gegenmittel, was ihn ja klug macht, gerade dabei und dann will Fly ihn austricksen und sagt, stellt ihm so ganz, also
Fragen, versucht, für die er schlauer
an, genau, werden muss. An den, der nimmt dann immer mehr und dann fragt er am Ende so, ja und was passiert, wenn man so ganz viel von dem Mittel nimmt und dann sagt er, dann wird aus einem Fisch ein Mensch und die sind ja gerade unter Wasser und dann fragt Fly, können denn Menschen unter Wasser atmen? Und er sagt, nein und dann stirbt er halt auch. Und das klingt jetzt nicht so krass, aber das ist wirklich eklig, die Verwandlung. Also die.
Er sieht auch wirklich dann eklig aus.
So, wie so Tumoren wächst das aus ihm raus? Oder wie so in so Zombie-Filmen, diese Eiterblasen?
Also es ist jetzt nicht gory, da läuft ihm kein Saft oder so raus, aber es sieht einfach unschön aus. Auch die Art und Weise, wie er sich da rein verwandelt, ist nicht so super schön.
Müsst ihr selber, also entweder ihr guckt euch die an, ich denke mal, dass das, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, welcher Minute das war, aber irgendwann zwischen 65 und 70, so um den Dreh rum, wird's wohl gewesen sein.
Das ist jetzt gar nicht so eine große, jetzt wo du schon die ekligste Szene angesprochen hast, aber für mich die fragwürdigste Szene im Film. Du hast ja schon erwähnt, dass Stella dieses Seepferdchen sich als Freundin holt, Sascha nennt sie die.
Ja, das ist wirklich merkwürdig.
Und ganz am Ende, als dann die Eltern bei dem Professor mit den Kindern alle am Strand rumhängen und Sascha wieder zurück an den Strand geschwommen kommt, das kleine Seepferdchen, und Stella auch wiedererkennt, trotz dessen sie jetzt ein Mensch ist, entscheiden Chuck und Professor McCrill, dass sie eine fantastische Idee haben und machen noch so ein Genexperiment im Prinzip mit Sascha und verwandeln Sascha in so eine Seepferdchen-Hybriden, auf dem Stella dann übers Wasser reitet und dann ist der Film wirklich, dann kommt der Abspann und das ist einfach so, was? Warum habt ihr das denn jetzt noch gemacht? Das war einfach, das sieht auch komisch aus. Das sieht gar nicht eklig oder gruselig aus, weil das soll natürlich super süß aussehen und tut's auch. Aber irgendwie ist es einfach, weiß ich nicht.
Das ist einfach komisch.
Ja, eben, weil es jetzt nicht, keine Ahnung, es hat wie dieses Wasserpferd in Frozen 2, aber da ist es halt so ein magisches Quatschpferd, das aus Wasser besteht.
Ja.
Und die sehen auch ganz anders aus. Aber das ist so, es hat so diesen Fantasy-Vibe auch total. Aber es ist ja, das ist ja ein genetisch erschaffenes Tier. Das soll ja ein Tier sein.
Irgendwie. Ich verstehe auch nicht so richtig, weil alle anderen werden Fisch-Mensch. Sascha nicht.
Die machen Fisch, ja eine Fisch, völlig andere Pferd. Formel. Das ist ein neuer
Tank. Ja. Aber das finde ich aber auch schon merkwürdig. Also man gönnt dem Sascha noch nicht mal, dass er, weiß ich nicht, ein kleiner Junge, kleines Mädchen wird.
Stimmt, das hätten sie auch einfach machen
können. Ja, und dann wäre das eine Freundin gewesen. Nein, es wird dann ein Haustier.
Oh, guck mal, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Das finde ich das Komischste daran.
Generell diese ganzen Experimente ethisch auch sehr fragwürdig. Aber
vielleicht.
So tief müssen wir jetzt ja wirklich nicht gehen.
Ja, und das Einzige, was ich noch generell, muss man vielleicht zu dem Film sagen, dass es nicht der beste Film ist, den wir empfohlen haben wir bisher.
Ich würde so weit gehen, es ist der schwächste Film, den wir bisher empfohlen
haben. Kann sein. Also es ist wirklich, wir mussten tief fischen. Wir mussten, also ich glaube, er wäre nicht in unsere, ich glaube, wir hätten ihn einfach nicht empfohlen, wenn Shark Day ist.
Allerdings ehrlicherweise muss ich ja dann auch, wir können jetzt kurz einmal zu der Altersempfehlung kommen.
Ach so, ich hätte jetzt noch was kritisiert, ich wollte das nur vorwegschieben. Und ich habe ein ganz wenig das Gefühl gehabt, dass ein bisschen gefettshamed wird in dem Film. Weil die Tante Anna ist irgendwie so richtig, also weiß ich nicht, dann ist die ganz schnell müde, weil die ist so faul, weil die ist so fett. Mhm. Und sie ist auch so eine Glucke. Und der Chuck kann natürlich nicht Sport. Also weder Inlinern noch, dass der schwimmen kann, weil der ist halt auch fett.
Und der ist halt nerd. Ich weiß nicht.
Ein bisschen uncool.
Nee, ich find's ein bisschen, ich glaube, das projizierst du vielleicht ein bisschen auch. Das ist, weil der ein Nerd ist, nicht unbedingt, weil das hält ihn ja nicht wirklich von irgendwas auf.
Er okay, geht ich habe da so ein leichtes Fettshaming rausgehört. Aber ich höre auch im Moment viel TKKG.
Weil wir uns diesen Trailer angeguckt haben und da sagen die so, Fly, seine Schwester Stella das und der dicke Cousin Chuck. Aber das ist ja der deutsche Trailer, da kann der Film ja mal erst recht nichts für.
Stimmt, vielleicht kommt das einfach daher, dass ich das dann mit den Augen gelesen habe. Das ist einfach witzig so, das ist Fly und sein dicker Cousin. Ich glaube, es wird noch nicht mal der Name gesagt.
Der Name
okay, gesagt. Immerhin. Jetzt können wir zur Altersempfehlung kommen.
Der Film hat nämlich eine FSK von 0, aber eine JMK von 6, also in Österreich sagen die ab 6. Und ich würde schon tatsächlich nur wegen dieser Verwandlung am Schluss auch 6 sagen. Ansonsten hätte ich gesagt, ruhig früher. Der Film ist so kurz und der fordert insgesamt so wenig, aber...
Nee, 6 und guckt sie euch vielleicht vorher an, beziehungsweise nimmt das Kind in den Arm oder so in dem Moment.
Ich wollte eben noch sagen, wir hätten den Film wahrscheinlich nie besprochen und ich glaube, du hast recht, aber ich muss sagen, ich habe für diese Art Filme ein bisschen Herz. Zum einen, weil ich habe ja schon
beschrieben... Ja, merkwürdigerweise, das habe ich auch schon gemerkt.
Ich habe ja schon beschrieben, dieser Film ist kaum noch zu sehen. Also wenn man den nicht auf DVD kauft, kann man den nicht legal online gucken. Nicht auf Deutsch, auch gar nicht auf Englisch, witzigerweise. Das geht einfach nicht. Man muss den auf DVD erwerben. Die letzte DVD ist halt rausgekommen, als die dann erschienen sind. Wahrscheinlich damals dann noch so 2001, 2002. Und das ist ja jetzt kein per se richtig schlechter Film. Und ich finde ein bisschen schade, dass solche Filme komplett verloren gehen. Weil gibt dem noch 5 Jahre. Jetzt war die DVD wahnsinnig, wahnsinnig billig. Aber dann ist das sowas, was du gar nicht mehr gucken kannst. Das ist ja jetzt auch kein Kultfilm. Und ich finde einfach immer schade, wenn Filme irgendwann so komplett weg gehen.
Vor allem trifft das ja zum Teil auch für, also generell klar, das ist immer schade. Das ist ja, das kann ich ja als Historikerin erst recht nachvollziehen. aber es gibt ja auch ein paar Filme, wo das wirklich ganz uncool ist. Also wo man weiß, das ist einfach ein wahnsinnig guter Film, aber der wird halt nur von so und so vielen Leuten gesehen. Aber keine Ahnung, da werden wir halt nie diese eine deutsche Synchro, die es mal auf Arte gab, die wird halt niemals mehr auf DVD gepresst werden, weil das Publikum einfach nicht groß genug ist. Wie lange haben wir zum Beispiel nach einer bezahlbaren Kopie von Mein Leben ist rosa-rot, oder wie heißt der Film?
Ja, Leben in rosa-rot.
Genau, der mir wirklich für die Schule schon x-tausend Mal auf 5000 verschiedenen Seiten empfohlen wurde. Wie lange haben wir da nach einer Kopie gesucht, die halt wirklich in irgendeiner Form bezahlbar war? Es ist schon... echt ärgerlich. Also, wenn das nicht gerade von der SZ wiederentdeckt wird, dann sind solche Filme irgendwann weg, da hast du recht.
Das Ding ist, keine Ahnung, jetzt für, wenn man wirklich großer Filmfan ist, dann kommst du nicht drum rum, Englisch zu verstehen und auch flüssig lesen zu können, weil es so viele Filme auf der Welt gibt, die weder deutsche Untertitel noch deutsche Synchro haben. Einfach, weil die es nie hierhin geschafft haben. Ich bin echt nicht sicher, bei so manchen Filmen, es gibt so einen Film, We Are The Best, das ist ein schwedischer Film, und der war auch gar nicht so klein, der hat Preise und alles gewonnen. Mhm. Und ich meine, dass ich den im Kino gesehen habe, und ich meine mit deutschen Untertiteln, aber es gibt halt keine deutsche DVD, aber ich finde auch nirgendwo diese deutschen Untertitel.
Ja.
Und das heißt, ab jetzt, wenn ich den gucken will, weil die Engländer den nicht synchronisiert haben, muss ich den auf Schwedisch mit englischen Untertiteln gucken, was wahnsinnig nervig ist, auch weil das ein fantastischer Film für Teenager ist. Ja. Aber als 15-Jähriger kannst du ja nicht so gut Englisch lesen vielleicht. Ja. Und dann verpasst du viel von so einem tollen Film.
Und das haben wir ja bei japanischen Filmen auch ziemlich häufig.
Ja, ist einfach schade. Und deswegen deswegen habe ich auch ein Herz für Filme wie Hefe, ich bin ein Fisch. Die haben da sich einen Platz erkämpft. Ja. Einfach nur dadurch, dass sie schwierig zu bekommen sind.
Ich finde es übrigens auch richtig, also das war mein Gedankengang, der mir gerade wieder eingefallen ist. Ich finde es auch ganz schön heftig, wenn das extra gemacht wird zum Teil. Also wie zum Beispiel, natürlich kriege ich einfach keine Gravity Falls DVD, weil ich soll mir ein Disney Plus Abo holen. Und ich würde das aber super gern auf DVD besitzen mit deutscher Synchro. Es gibt ja diese deutsche Synchro.
Ja, ich finde es ja
Over the Garden Wall.
Noch schwieriger, wollte ich gerade sagen, bei Cartoon Network.
Gibt es auch eine deutsche Synchro, wo ist die denn hin? Die ist ja niemals gedruckt worden auf DVD.
Nee, und man kann es noch, die haben ja noch nicht mal irgendein deutsches festes Streaming-Portal, so wie Disney. Das heißt, wenn du diese ganzen Sachen, so wie Adventure Time oder Steven Universe oder Over the Garden Wall.
Das kannst du deinen willst, Kindern nicht zeigen.
Dann musst du es bei Amazon dir die Staffeln kaufen.
Ja.
Digital.
Und die kosten dann und auch ganz schön viel Geld. Die kosten
dann halt echt viel Geld. Ja. Und dann am Ende, keine Ahnung, kann es halt sein, dass die sagen so, ach, übrigens, läuft nirgendwo, läuft nicht mehr.
Ja. Und dann oder dafür wir haben die 5., 7. und 9. Staffel.
Nee, kaufen kannst du die alle, aber.
Okay, ja, gut. Ja, und also so Sachen wie Steven Universe wäre eine ganz fantastische Sendung, die wir sofort jedem Kind hier empfehlen würden.
Mhm.
Auch eine super wichtige Sendung zum Beispiel. Aber naja, ist halt nicht da. Genau, also da finde ich es sogar noch, irgendwie, das fühlt sich noch unfairer an.
Oder, ja, es gibt da einfach auch verrückte Beispiele. Es gibt hier diese, Lotte ist so eine Serie, ich glaube aus Estland kommen die. Mhm. Oder Lettland, ich bin nicht ganz sicher. Aber da gibt es auch drei Filme von. Ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt zwei Filme, aber es gibt zwei Filme im Deutschen.
Ah.
Und den dritten nicht. Ich glaube, der lief im Kino, aber wie solche Zeichentrickserien. Ich glaube, Lotte und das Dorf der Erfinder und Lotte und der magische Irgendwasstein, die sind auch beide wohl ziemlich gut. Und Lotte und irgendwas mit Drachen, habe ich vergessen, den gibt es nicht in Deutschland auf DVD. Und das ist halt ein Kinderfilm. Soll ich mir die estländische DVD
erzählen?
Also das ist das Ärgerliche, da brauche ich halt die deutsche Synchro.
Ja.
Ansonsten, mir ist es so egal, ich hole mir auch die englischen DVDs, ich hole mir meinetwegen die holländischen DVDs, wenn da die englische Sprachfassung drauf ist, solange ich das irgendwie gucken kann. Aber für Kinder ist halt blöd.
Ja, vielleicht bräuchte man sowas wie heißt das denn, Books on Demand oder so? Auf jeden Fall gibt's ja Bücher, die man sich drucken kann.
Ach, das gibt's, das ist aber relativ teuer.
Das ist teuer, klar, aber das würde man doch machen auch für manche
alle,
Sachen.
Das machen auch nicht alle Verlage, natürlich.
Das gibt's aber, diese DVDs.
Ja, ich glaube Warner, ich weiß gar nicht, ob die das noch machen. Mit
ihrer ja, aber Archives zum Beispiel Collection. Cartoon Network ja wahrscheinlich nee, nicht.
Auf keinen Fall.
Ja.
Naja, das war jetzt ganz schön lang.
Ja, ein kleiner
Wir
Ausflug.
Haben relativ wenig über Hilfe, ich bin ein Fisch und relativ viel über alle möglichen anderen Sachen geredet.
Das ist schon okay.
Ja. Ich habe schon gesagt, man kriegt den Film nur auf DVD.
Dafür günstig?
Auch nicht super günstig, weil das halt in einer gewissen Form ist der natürlich auch rar, aber halt nicht gefragt. Also
das ist der Sweet Spot.
Der ist relativ günstig immer noch mal. Wahrscheinlich ist die DVD genauso selten wie einige DVDs, die ich gerne hätte, die 30 Euro aufwärts kosten.
Ja.
Aber will ihn halt niemand haben, deswegen kriegst du ihn für eBay für 5 Euro hinterhergeschmissen.
Wo die auf dem Flohmarkt auch schon immer wissen, dass die 30 Euro mindestens kosten.
Ähnliche Filme. Wir haben ja schon gesagt, ihr habt mich jetzt dabei beim Gedanken hauptsächlich auf Hai-Filme konzentriert. Wir haben letztes Jahr Findet Nemo geguckt, der ist immer noch richtig super. Der hat sogar gefühlt mehr Hai insgesamt, obwohl die nur eine Szene haben. Dafür ist die Hai-Szene in Findet Nemo fantastisch. Und sonst gibt's ja noch große Haie, kleine Fische, aber ich finde den ja fürchterlich.
Ich mag den auch nicht.
Und das war's.
Ja, ich hätte jetzt empfohlen Alfred Jodokus Quack. Habe ich nachgeguckt? Kommt man auch nicht an DVDs. Gleiches Spiel.
Cool. Ja, dann auf dieser fröhlichen Note. Wenn ihr uns im Internet finden wollt, könnt ihr das machen unter @kifipodcast, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gern eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Und dann wünschen wir euch noch einen fröhlichen Shark Day und eine fröhliche Rest Shark Week.
Ja, und wenn ihr zufällig Alfred Jodokus Quack oder David der Klabautermann auf DVD habt, die würden wir beide nehmen.
falls ja, falls irgendwer auch von David der Klabautermann irgendwie jemanden kennt, der da ja. so einen Streamer besitzt, dann wirklich schreibt mir auch.
Das würde auch reichen.
Also natürlich nur legale Angebote gemeint.
Na klar.
Aber ich will David der Klabautermann nochmal sehen.
Ja.
Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.
Tschüss.
Thank you.